War das vielleicht der Anfang allen Schimpfens und Fluchens? Eine reflexartige verbale Explosion, um Dampf abzulassen, nachdem man sich mit dem Faustkeil auf den Finger geschlagen hat? Fakt ist, alle Menschen schimpfen und fluchen, in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Manch einer hält das Schimpfen aufgrund seiner Einfachheit und Ausdrucksstärke sogar für die Urform des Sprechens überhaupt. Verdammt gute These, aber...
Das Hauptproblem in der Fluchforschung ist, dass wir nicht wissen, wann das losging. Wir haben ja nur schriftliche Quellen und insofern tappen wir da im Dunkeln. Wir können mit Anthropologen, mit Primatenforschern aber sagen, dass Aggressionsäußerungen spätestens bei den Primaten, aber auch bei anderen Tieren sehr, sehr deutlich sind und sich auch deutlich von anderen Äußerungen unterscheiden. Vielleicht liegt da so ein Anfang, aber wie gesagt, das können wir nicht genau sagen.
Dr. Rolf Bernhard Essig hat nicht nur die Wanderausstellung Potzblitz vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech kuratiert. Er ist auch der Schöpfer eines Fluchgenerators, der Wortschnipsel von Hans Sachs und Goethe kombiniert, um den Anwender niveauvoll fluchen zu lassen.
Quakender, todsündlicher Lausewenzel.
Die ältesten handfesten schriftlichen Beweise dafür, dass die Menschen schon immer geflucht und geschimpft haben, sind sumerische 4.000 bis 6.000 Jahre alte Tontafeln. Da heißt es zum Beispiel:
Wer diese Tafel bricht oder sie ins Wasser legt oder auf ihr herumschabt, bis man sie nicht mehr entziffern und verstehen kann, den mögen die Götter des Himmels und der Erde und die Götter Assyriens mit einem Fluch strafen, der nicht mehr getilgt werden kann. Seine Nachkommen sollen vom Land hinweggefegt und sein Fleisch dem Hunden zum Fraß vorgeworfen werden.
So eine Verwünschung gehört neben dem Fluchen, das eher ein spontaner Ausruf ist,
Scheiße,
und dem Beschimpfen, welches sich immer an ein Gegenüber richtet, ob anwesend oder nicht,
Trottel,
zur Rubrik aggressiver Sprechakt. Ob auf die Worte Taten folgen, ist dabei völlig offen. In den griechischen Epen wie der Ilias oder der Odyssee kloppen die Helden tatsächlich erstmal verbal aufeinander ein, bevor sie dann zur Waffe greifen. Doch man kann auch mit Wörtern statt mit Messern kämpfen. Und da war man noch nie zimperlich. Wer denkt, früher ging alles noch viel höflicher zu als heute, der kennt nur die entsprechenden Textstellen nicht. Zu den Hochzeiten der Schimpferei, so Rolf Bernhard Essig, zählt unter anderem die Reformation im 16. Jahrhundert.
Wenn ich einen Furz lasse, dann riecht man den noch in Rom. Luther sprach von sich und den Wittenbergern als nos vermes in hoc culo mundi latitantes. Das ist auf Deutsch wir im Arsch der Welt verborgene Würmer. Wer kennt sich denn in der Reformationszeit aus? Das sind ja nur ein paar wenige. Wer aber da drin liest, der merkt, da sind Verwandten- und Krankheitsflüche der ekelhaftesten Art ganz, ganz üblich. Nur ist das heute nicht mehr bekannt. Die Drastik heute ist wirklich nicht stärker als damals, aber die Verbreitung macht es deutlicher und ich kann viel leichter viel mehr Menschen erreichen. Das ist der wirklich qualitative Unterschied.
Neben der Reformationszeit schimpfte man auch im 18. Jahrhundert und späten 20. Jahrhundert recht kreativ und produktiv.
Gute Nacht, gute Nacht. Scheiß ins Bett, das krach, gute Nacht. Schlaf ein Sund und reck den Arsch zum Mund.
Es gibt zwei Dinge, die diese Modezeiten besonders charakterisieren. Das ist einmal die politische, die auch eine sprachliche Auseinandersetzung war, eine religiöse natürlich auch. Das lässt überhaupt die Wellen hochschlagen. Und es waren alle drei genannten Zeiten sehr sprachfixiert. Man hatte den Eindruck, noch mit Sprache kann ich ganz, ganz viel erreichen. So eine Art Sprachmagie.
Sprechen ist sprachwissenschaftlich ausgedrückt immer ein Sprechakt, eine Handlung. Über Sprache kann ich bei anderen etwas auslösen, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Emotion. Worte haben also enorme Macht. Und glaubt man an Verwünschungen, dann kann ein Wort oder ein Satz das Leben der anderen sogar gravierend beeinträchtigen.
Du sollst Krätze am Arsch und zu kurze Hände zum Kratzen bekommen.
Alle Zähne sollen dir ausfallen, bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anfühlen.
Mögen dich die Deutschen besetzen und die Russen befreien.
Die ukrainische Sprachwissenschaftlerin Oksana Havrilyv forscht an der Universität Wien schon lange über den Gebrauch von Fluch- und Schimpfwörtern. Ihr letztes Buch trägt den schönen Titel »Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen«. Wirklich alles über das Schimpfen, Beschimpfen, Fluchen und Verwünschen. Was das Verwünschen angeht, also einen Sprechakt, der Unheil für andere herbeiwünscht, hält sie die Deutschen für nicht besonders kreativ.
Das ist auch meine These, dass die Leute im slawischen Raum zumindest, weil da kenne ich mich aus, also abergläubiger sind oder zumindest noch bis vor Jahrzehnten waren, also noch vor 20 Jahren, als meine Kinder klein waren und beim Besuch im Dorf zum Beispiel, da wurde nicht gesagt, ach, wie hübsche Kinder du hast, sondern es wurde auf das Kind, also nicht direkt, aber so, als ob man auf das Kind spucken würde. Ja, tut, tut, fu, ist das Baby hässlich, ja, gesagt. Also das war dieser Aberglaube, also man darf nichts Gutes über ein Kind sagen, oder, sondern also es wird etwas Schlechtes gesagt, um die, ja, also es war natürlich nicht allen bewusst, aber um die Dämonen, die bösen Dämonen zu verwehren, ja, also es soll dann in Ruhe gelassen werden, also dann wird dem Kind nichts Schlimmes passieren.
Toi, toi, toi. Das wünschen sich auch die Schauspieler am Theater vor der Aufführung. Ursprünglich spuckte man sich dreimal über die Schulter, denn Spucke gilt als apotropäisch, also unheilabwendend.
Das war in bürgerlichen Kreisen nicht besonders gern gesehen, also hat man statt aus Spucken nur noch eine Art Lautmalerei daraus gemacht, t, t, t. Und daraus wurde dann die Wortfolge toi, toi, toi. Ganz bekannt ist dann auch den Arsch zeigen, also blank ziehen. Der Hintern gilt als apotropäisch. Und leck mich am Arsch, das ist dadurch auch viel besser zu verstehen. Also ich möchte alles, was mir jemand Böses möchte, dadurch, dass ich sage, leck mich am Arsch, indem ich da blank ziehe, abwehren.
Ja, leck mich doch am allerwertesten.
Man kann also mit Wörtern Unheil stiften, sich aber genauso auch mit ihnen vor Unheil schützen. Aber was macht überhaupt ein Wort zum Schimpfwort oder besser zum Kraftausdruck? Seine Stärke steckt nicht in der begrifflichen Bedeutung, also in dem, was das Wort konkret aussagt, sondern in ihrer negativen Aufladung, in dem, was mitschwingt.
Dieser negative Bedeutungsaspekt kann dem Wort schon auf der Ebene der Sprache angehören. Also das sind Schimpfwörter, die schon in Wörternbüchern, in Schimpfwörternbüchern fixiert sind. Das sind Schimpfwörter, die wir gleich als Schimpfwörter identifizieren, wie Scheißkerl oder Idiot und andere. Aber die Wörter können diese negative Konnotationen auch im Kontext, in einer konkreten Situation bekommen. Neutrale Wörter können diese bekommen und zu Schimpfwörtern werden. Und das sehen wir auch gut an Ersatzschimpfwörtern. Also wenn neutrale Wörter wie Scheibenkleister oder Scheibe als Schimpfwörter funktionieren.
Du Armleuchter!
Jedes Wort kann also zum Schimpfwort werden. Und gerade weil der emotive Gehalt eines Schimpfwortes im Vordergrund steht, werden viele gebraucht, ohne dass die Nutzer überhaupt wissen, was sie eigentlich bedeuten. Eine Abschlussarbeit des Lehrgangs Jugendarbeit am Wiener Institut für Freizeitpädagogik ergab, dass 87% der befragten 6- bis 12-Jährigen den Schimpfwörtern, die sie gebrauchten, nicht die korrekte Bedeutung zuordnen konnten. Eine Hure wurde zum Beispiel mit bekloppt gleichgesetzt. Und Missgeburt mit im Mist geboren. Hier ist Nachhilfeunterricht also dringend nötig.
Schimpfwörter können wehtun. Aber meistens werden sie nicht eingesetzt, um andere zu beleidigen. Im Gegenteil. In den allermeisten Fällen dienen sie einfach nur dazu, sich abzureagieren und werden gar nicht in der Gegenwart des Angesprochenen geäußert. Das Schimpfen hinter dem Rücken des anderen hat eine wichtige Funktion. Neben dem Dampf ablassen, kann es auch Gemeinschaft schaffen. Schimpft man gemeinsam gegen den Chef, die Lehrer, die Politiker, kann das ungemein zusammenschweißen.
So ein Dummschwätzer. Von nichts eine Ahnung haben, aber blöd daherreden.
Genau, Volldepp.
Die zweithäufigste Funktion von Schimpfwörtern ist ihr scherzhafter Gebrauch. Wenn Freunde sich mit »Hallo, du alter Sack« begrüßen, kann das direkt liebevoll gemeint sein. Diese Art Anrede, vor allem unter Männern gebräuchlich, ist ein echter Freundschaftsbeweis. Soll heißen, wir kennen uns so gut, dass wir uns das leisten können.
Du Seppel, du Wursthaut, du alter Horderlump, dass ich dich hier sehe.
Es ist auch ein soziales Erkennungs- oder Bindemittel in der Bundeswehr beispielsweise. Männerkulturen wie das Militär oder das Gefängnis. Da ist es wichtig, sich innerhalb dieser Kreise als besonders männlich und stark und damit dann auch eben in einer starken Sprache zu zeigen. Es kann dann auch die körperliche Leistung stärken. Ganz viele Sportler, die verwenden Kraftausdrücke und die wirken ja auch neurophysiologisch, wie man sagen kann. Und es macht einfach dann auch Spaß in der Unterhaltungsindustrie, bei Piratenfilmen beispielsweise. Da müssen solche Kraftausdrücke natürlich vorkommen.
Räudige Seepocke, du bist gleich Haifutter.
Kevin Labar von der Duke University in Durham und Elizabeth Phelps von der Harvard University in Cambridge konnten nachweisen, dass man sich an Schimpfwörter besser als an andere Wörter erinnern kann. Sie lösen offensichtlich beim Gegenüber höhere Erregung aus. Außerdem erhöhen Schimpfwörter die Glaubwürdigkeit des Sprechers. Erik Grassin und Simone van der Heijden ließen 70 freiwillige fiktive Aussagen von Menschen lesen, die einer vermeintlichen Straftat verdächtig waren. Im Anschluss sollten sie deren Glaubwürdigkeit einschätzen. Tatsächlich trauten die Probanden jenen Aussagen mehr, die Kraftausdrücke enthielten, wie
»Nein, verdammt nochmal, wie ich schon 10-mal gesagt habe, habe ich damit nichts zu tun. Ich bin jetzt seit fast 2 Stunden hier in diesem Scheißraum. Was für eine verdammte Schweinerei!«
Schimpfen kann außerdem auch Schmerzen lindern. Richard Stevens von der Keele University in Staffordshire ließ 67 Studenten ihre Hand in Eiswasser halten. Wer währenddessen vulgäre statt neutrale Wörter von sich schleuderte, hielt im Schnitt ganze 40 Sekunden länger durch.
Alter, hey, scheiße, ist es kalt. Fuck.
Oksana Havrilev von der Universität Wien hat in ihrem Buch über 20 Funktionen des Schimpfens und Fluchens zusammengestellt, darunter auch die, Widerstand zu leisten. In diesem Zusammenhang sieht sie die Reaktionen auf die tödlichen Schüsse eines IS-Sympathisanten in der Wiener Innenstadt im Jahr 2020.
Buch des Jahres 2020, Schleich dich, du Arschloch. Also das war der Ausruf eines unbekannten Wieners zum Terroristen, also bei dem Wiener Terroranschlag am 2. November 2020. Er hat diese Szene gefilmt und entsetzt eben diesen Ausdruck ausgeschrien. Und in den nächsten Tagen wurde der Ausdruck auch zum Meme, wurde geteilt auf sozialen Medien und hat diese Funktion des Widerstandes entwickelt.
Wie wir schimpfen, hängt stark von dem Kulturkreis ab, aus dem wir kommen. Auch wenn in einer mobilen Welt die Grenzen verschwimmen. In Deutschland, Frankreich und der Ukraine werden gern fäkal-anale Schimpfwörter gebraucht. Wie sagte Joschka Fischer 1984 zum Bundesvizepräsidenten?
Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.
Keine europäische Sprache kennt so viele fäkal-anale Schimpfwörter wie die deutsche. Ganz schön scheiße eigentlich.
Das hängt auch mit Werten in der Gesellschaft zusammen, mit Tabus, weil beim Schimpfen geht es immer um einen Tabubruch. Leute im deutschsprachigen Raum gelten weltweit als besonders ordnungsliebend, sauberkeitsliebend. Das Leben im deutschsprachigen Raum ist auch stark reglementiert. Deshalb besteht der Tabubruch beim Schimpfen, dann zu diesen schmutzigen Wörtern zu greifen.
In Russland, England oder Serbien bevorzugt man dagegen Schimpfwörter aus dem sexuellen Bereich.
Fuck!
In von der katholischen Kirche stark geprägten Ländern wie Italien, Spanien oder auch Österreich und Bayern hat man hingegen eine Vorliebe für Gotteslästerungen.
Himmi, Herrgott, Sakrament noch einmal!
Und in den USA, wie im Nahen Osten, beleidigt man gerne die Verwandtschaft.
Pff, deine Mutter!
Wer jetzt gerade zusammengezuckt ist, ihm sei gesagt, was uns Anal-Fäkal-Schimpfer als echt zu drastisch erscheint, fühlt sich für die Verwandtschaftsbeleidiger gar nicht so schlimm an. Mütter verwenden sogar selbst diesen Ausdruck, ohne sich der eigentlichen Bedeutung bewusst zu sein.
Zum Beispiel kann ich so Videos anführen, die der österreichische TikToker Satansbraten, der hat Migrationshintergrund, also serbische Wurzeln, Und bei ihm gibt es eine Figur der Balkanmutter. Diese Balkanmutter schimpft mit dem Kind. Also das Kind kommt mit einer schlechten Note nach Hause und diese Mutter schimpft Jebem Litivaiku. Also wirklich, ich ficke deine Mutter, ja. Und dabei denkt sie nicht, dass der Ausdruck sich wirklich auf sie bezieht. Ja? Also für sie ist das so viel wie verdammt nochmal, wieso hast du wieder schlechte Note gebraucht?
Deswegen kann man Schimpfwörter auch nicht einfach so 1:1 übersetzen. Ohne das Wissen um die kulturellen Unterschiede kann es da leicht zu großen Missverständnissen kommen. Übrigens hat sich so mancher Engländer über Angela Merkels Gebrauch des Wortes Shitstorm auch recht gewundert. Für Engländer ist ein Scheißesturm ein echt starkes Wort aus dem Munde einer Kanzlerin. Nicht nur kulturelle Unterschiede prägen unser Schimpfverhalten, auch das Alter macht etwas aus. Jugendliche sind wesentlich kreativer und produktiver, wenn sie schimpfen. Erwachsene eher konservativ. Das zeigen jedenfalls die Studien von Oksana Havrilev.
Ich habe meine erste Umfrage in Wien zum Beispiel 2008 durchgeführt und die zweite fast nach 10 Jahren, also 2015, 2017. Und da hat sich herausgestellt, dass die häufigsten Schimpfwörter, die 3 häufigsten, dieselben waren. Das waren Trottel, Arschloch und Idiot in derselben Reihenfolge. Bei den Kindern sehen wir dagegen starke Dynamik, also in den Jugendsprachen, da kann sich jedes Jahr etwas ändern, neue Schimpfwörter kommen dazu.
Was die Rolle des Geschlechts angeht, so wird oft davon ausgegangen, Männer würden häufiger schimpfen als Frauen, stärkere Wörter gebrauchen und über ein größeres Repertoire an Schimpfwörtern verfügen. Oksana Havrilev hat diese Annahmen wissenschaftlich untersucht und kommt zu dem Schluss, der Bildungsgrad kann eine Rolle spielen, das Geschlecht eher nicht.
Was die Wörter anbetrifft, also die Intensität, die Vulgarität der Wörter, auch die Häufigkeit des Gebrauchs von Schimpfwörtern, da gibt es keine Unterschiede. Also das Schimpfverhalten ist aus geschlechtlicher Hinsicht homogen. Es gibt aber Unterschiede in der Wahrnehmung von Schimpfwörtern. Für Frauen sind zum Beispiel Schimpfwörter, die sich auf ihr Äußeres richten oder auch auf ihr Alter, im bestimmten Alter. Natürlich, also diese Schimpfwörter sind dann sehr beleidigend, wie du, ja, alte, dicke Kuh und andere, also alles, was mit dem Aussehen verbunden ist. Und für die Männer sind dann Schimpfwörter am schlimmsten, die ihre Charaktereigenschaften angreifen, ihre Leistungen, ja, du Loser, du Feigling, du Lügner, das ist sehr beleidigend für Männer. Oder die auch die Mutter mit beleidigen, auch im deutschsprachigen Raum.
Die Wirkung eines Schimpfworts kann also ganz unterschiedlich ausfallen und hängt immer vom Kontext ab. Von der Art der Betonung, der Mimik und Gestik, der Lautstärke, der Intention des Schimpfers oder der Schimpferin, aber auch von der persönlichen Situation der oder des Beschimpften. Und so können Schimpfwörter, die als eindeutig rassistisch gelten, manchmal auch ganz freundschaftlich gemeint sein.
Das N-Wort zum Beispiel, das N-Wort gehört neben anderen wenigen Wörtern zu den Wörtern, die auch keine Kontexte abschwächen können. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn das zum Beispiel in der Eigengruppe gebraucht wird. Also wenn schwarze Rapperinnen und Rapper das scherzhaft gegenüber gebrauchen oder überhaupt, also in der Eigengruppe Schwarze das zueinander scherzhaft sagen und lachen, dann ist das okay, dann ist das in Ordnung. Aber wenn das jemand von der Außengruppe sagt, dann ist das natürlich stärkste Diskriminierung, rassistischer Ausdruck.
Es gilt also nicht, Schimpfwörter an sich zu verteufeln, sondern vielmehr uns für die Feinheiten der Sprache zu sensibilisieren und generell natürlich immer mit einzukalkulieren, wie unsere Wörter beim anderen ankommen. Selbst die Methoden der sogenannten gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg raten nicht, den Ärger einfach runterzuschlucken. Es gibt vielmehr oft eine feinere Art, ihn loszuwerden.
Mein Vorschlag ist situationsbezogenes Schimpfen. Wenn zum Beispiel die Kollegin Ihnen den Tätigkeitsbericht nicht abgegeben hat und Sie haben sie davor schon viele Male daran erinnert und konstruktiv mit ihr geredet, also konstruktiv reden, und jetzt kochen die Emotionen und suchen den Ausweg. Und das könnte in einer Form wie faules Ass, wo ist mein Tätigkeitsbericht, passieren. Oder Sie können verdammt nochmal, wo ist der blöde Tätigkeitsbericht ausrufen. Also auf diese Art und Weise haben sie ihre negativen Emotionen abreagiert, aber sie haben die Person und ihr Image nicht angegriffen, weil sie schimpfen über die Situation generell verdammt nochmal und sie richten negative Emotionen auf den fehlenden Bericht, ja, also der verdammte Bericht. Der Person, die für diese Situation zuständig ist, aber sehr wohl bewusst, aha, es ist ernst.
Fazit: Schimpfen ist wichtig und verdammt menschlich. Darum lässt es sich auch nicht verbieten. Ganz oft geschieht es reflexhaft. Der vordere Bereich des Stirnhirns, der für die Kontrolle des Fluchens zuständig ist, ist oft einfach zu langsam, um einen Fluch zurückzuhalten. Bei Menschen mit Tourette-Syndrom, also Menschen, die zwanghaft schimpfen und fluchen müssen, scheint diese Region oft gar nicht zu funktionieren. Und auch die Geschichte zeigt, Schimpfen verbieten funktioniert nicht.
In der Bibel geht das ja schon los, dass Gott das nicht möchte. Übrigens flucht er aber selber. Es gab bei den Pilgervätern sogar die Todesstrafe für solche Leute, die Gotteslästerungen ausstießen. Es gab immer wieder auch Schwörbüchsen, Fluchkassen, in die jemand etwas hineintun sollte, der einen Kraftausdruck verwendet hat. Und so zieht sich das durch die Geschichte. Immer wieder versuchte man, gerade in religiösen Gesellschaften, das Fluchen und Schimpfen zu verbieten. Das kann man verbieten, aber man kann es nicht vermeiden.
Und warum auch? Natürlich gehört zum Schimpfen und Fluchen auch verbale Gewalt. Ein Sprechakt, der gezielt verletzen und demütigen will und beim Empfänger schlimmste, oft lebenslange Effekte erzielen kann, wie Opfer von Mobbing eindrücklich berichten können. Doch gut dosiert und richtig eingesetzt, fördern Schimpfwörter einen gesunden Umgang mit Emotionen und sind generell Teil einer funktionierenden Gesellschaft. Sie helfen uns, Stress abzubauen, Kraft zu schöpfen und sie können uns mehr verbinden, als dass sie uns trennen. Darauf ein herzliches
Servus, eure Wursthaut. Silke Wolfram hatte großen Spaß, dem Wesen des Schimpfens und Fluchens auf den Grund zu gehen. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge rund um unseren täglichen Umgang und unsere menschliche Psyche stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes. Zum Beispiel eine Sendung über den sozialen Umgangston. Oder Sie besuchen unseren Psychologie-Podcast »Wie wir ticken« in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.